Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir Herr Dr. Lüders, Herr Dr. Johann Rudolf Lüders. Herzlich willkommen, Rudolf.
Danke sehr, Astrid.
Erfolg darf leicht sein, Rudolf. Wie glaubwürdig ist dieser Satz für dich?
Für mich außerordentlich glaubwürdig, denn ich habe schon seit vielen Jahren eigentlich die Auffassung, nur dann, wenn man Spaß hat an dem, was man tut, und das gilt für das Berufsleben genauso wie für das Privatleben, wird man auch Erfolg haben. Anders geht es gar nicht.
Damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, stelle ich dich einmal kurz vor. Rudolf, du bist seit 1980 Partner und Geschäftsführer der Anwaltskanzlei von Dr. Lüders und Partner. Du bist spezialisiert auf Holdingstrukturen, Immobilien, Bauwesen und Gesundheitswesen. In der Freizeit, habe ich herausgefunden, bist du gerne sportlich unterwegs. Du machst Radrennsport und auch Skilanglauf zählen zu deinen Leidenschaften. Möchtest du noch was hinzufügen zu deiner Vorstellung?
Ja, du hast von einer Anwaltskanzlei gesprochen. Wir sind Steuerberater, Rechtsanwälte, speziell Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsprüfer. Das heißt also, die anwaltliche Tätigkeit ist nur ein Teilbereich von allem. Ansonsten denke ich, hast du mich sehr, sehr gut dargestellt und dem hätte ich also nichts weiter hinzuzufügen.
Vielen Dank. Und auch an die Zuhörer, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder zuhört bei Erfolg darf leicht sein, denn wir legen jetzt einmal einen kurzen Themenboxenstopp ein zum Thema Immobilien und Holdingstrukturen. Was mich und vermutlich auch euch besonders interessiert, um hier nämlich auch mal zu erfahren, was es genau mit dem Thema auf sich hat. Denn wir wollen ja als Unternehmer und Unternehmerinnen schon auch ordentlich Geld verdienen, aber auch wissen, was wir mit dem Geld dann wie machen. Jetzt, Rudolf, Frage an dich. Ihr seid ja spezialisiert auch auf Holdingstrukturen. Was macht denn Holdingstrukturen aus und welches sind deren Vorteile?
Also, die Vorteile sind so gewaltig, dass man sie schwer mal eben aufzählen kann. Dennoch will ich es einfach mal versuchen. Der Unterschied zwischen einer Holding und einer Holdingstruktur, zwischen beiden ist mal erstmal kein Unterschied, aber das Wort Holdingstruktur bildet es ganz gut ab, nämlich, dass eine Struktur vorhanden ist. Und wer von uns strebt nicht nach einem strukturellen Leben, strukturierten Leben? Das gilt fürs Privatleben genauso wie fürs Berufsleben. Es ist schon ein Unterschied, und zwar nicht nur ein ästhetischer, sondern auch ein materieller Unterschied, ob ich eine Vielfalt oder einen Wust von Unternehmen habe, die alle möglicherweise auch gerne erfolgreich sein dürfen, oder ob ich die auch strukturiert habe. Denn ich werde sowohl betriebswirtschaftlich als auch steuerlich viel, viel mehr Erfolg haben, wenn ich in einem strukturierten Gebilde unterwegs und zu Hause bin. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und deswegen habe ich gerne dazu gesagt, strukturierst du deine Unternehmen und strukturierst du dein Leben. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Danke dir. Rudolf, Holdingstrukturen sind nach deiner Auffassung ein hervorragendes Vehikel zur Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Wie ist das zu verstehen?
Also völlig richtig ausgedrückt von dir, Astrid, das ist ein hervorragendes Vehikel, aber nicht nur dafür. Die Holdingstruktur ist ein hervorragendes Vehikel für vieles mehr noch. Aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt herausgegriffen und auf den will ich jetzt eingehen. Also wenn ich meine Unternehmensnachfolge plane, gerade bei einer Vielzahl von Unternehmen ist es ja so, dass ich sie nicht unbedingt in eine Hand legen kann, sondern möglicherweise in unterschiedliche Hände legen muss. Ganz einfach, weil andere Personen andere Fähigkeiten haben und nicht dieses ganze Konglomerat an sich betreuen können, sondern nur ein Teil davon. In einer Holdingstruktur habe ich ja diverse von solchen Einheiten, von solchen Branchen, die ich dann in unterschiedliche Hände geben kann. Ich habe jetzt ganz bewusst mich mal nicht auf die Familie bezogen. Das tun ja viele. Es ist natürlich immer anzustreben. Jeder hat das ganz gerne, jeder Unternehmer, dass jemand aus der Familie nachrückt. Aber das ist nicht immer so. Also das, was ich gesagt habe, kann sich beziehen auf Familienmitglieder, kann sich aber auch auf externe Personen beziehen. Nicht? Also wenn ich eine hole, das ist der letzte Satz jetzt, zu dieser Frage, wenn ich also eine Holdingstruktur habe mit nur zwei Tochtergesellschaften, das eine ist eine Handelsunternehmen, das andere ist ein Industriebetrieb, dann kann ich das, kann ich die Unternehmensnachfolge des einen Betriebes planen, unabhängig von der anderen, behalte aber, und das ist vielleicht der wichtige Punkt, behalte aber über die Muttergesellschaft immer noch die Hand auf beiden.
Verstehe. Und auch sehr interessant für mich zu wissen, vermutlich auch wichtig für die Zuhörer, interessant, dass das eben eine Sowohl-als-auch-Lösung ist. Das heißt, sowohl für die Nachfolge, aber nicht zwangsläufig.
Richtig, völlig richtig gesagt.
Du bekleidest auch eine maßgebliche Stellung im BVNP. Was ist das für eine Institution? Also gerne auch mal die Kürzel erläutern. Und was sind deine Beweggründe für diese Funktion?
Ja, das ist ein Bundesverband für Nachlassplanung. So ist die Bezeichnung dieses Vereins. Und ich habe mich dem angeschlossen. Ich bin auch Gründungsmitglied dort, weil dieser Verband eben ja genau diesen Bereich der Nachfolge, der Vermögensnachfolge, wenn ich das mal nicht nur im betrieblichen Bereich sehe, sondern auch der Unternehmensnachfolge, wenn ich das jetzt wieder auf dem betrieblichen Bereich sehe. So, und das ist im Grunde genommen Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge. Das ist genau das Thema des Bundesverbandes und eben, dass man es nicht fallweise in die Realität umsetzt, wie es oftmals geschieht, sondern dass man es insgesamt plant. Ja, ich muss ja die Zeit nach mir irgendwie planen. Nicht? Jedenfalls sollte ich das. Ich muss es nicht unbedingt, aber ich sollte es und viele tun es eben nicht. So, und da ist nach meiner Auffassung ein Riesengap. Nicht, den es gilt zu schließen. Dafür gilt dieser Bundesverband.
Seit wann gibt es den? Weil du sagst, du bist Gründungsmitglied. Seit wann?
Das ist noch nicht so lange her. Also der Bundesverband ist irgendwo 2 Jahre alt, sag ich mal grob. Nicht? Und er befindet sich noch im Aufbau, aber er hat völlig andere Aspekte als zum Beispiel Steuerberater oder Rechtsanwälte. Er bezieht sich nämlich auf die Planung. Das ist das ganz Entscheidende.
Ja. Er bezieht sich auf die Planung. Übrigens, da frage ich gleich nochmal nach, ob ich nämlich auch ob dieser Transfer, den ich gerade ziehe, ob der richtig ist. Und zwar, Rudolf, wenn ich das mal mit meinem Bereich abgleiche. Ich bin ja jetzt in einer anderen Branche tätig, nämlich Unternehmensberatung, mit Schwerpunkt auch hier Implementierung auf 3 Jahre einer Kultur, dass hier auch wirklich dann die mentale Gesundheit und mentale Stärke möglich ist. Und da weiß ich kann das aber auch nur implementieren, weil ich 25 Jahre darüber nachgedacht habe und festgestellt habe, ohne eine klare Implementierung und dem Wissen, was man am besten nicht macht, funktionieren halt so Puzzleteillösungen nicht. Und es ist entscheidend, rechtzeitig die Weichen zu stellen. Kann man das so übertragen im Hinblick auf Strategie, Implementierung und hier systematisch vorgehen?
Auf jeden Fall. Das ist völlig richtig getroffen. Ich würde nur eine kleine Änderung noch sagen. Du hast
Gerne.
gesagt, ich bin in einem anderen Bereich tätig. Nein, das bist du gar nicht. Du bist eigentlich in genau unserem Bereich tätig. Steuerberater und Rechtsanwälte sind zwar per se immer auf die Paragraphen bezogen, aber viel wichtiger ist eigentlich das, was dahinter steht. Die Paragraphen sollen doch nur das ermöglichen, was wirtschaftlich gewollt ist. Und in dem Bereich bist du ja tätig. Also insofern gibt es gar keine bessere Art der Kombination und der Ergänzung als die Unternehmensberatung und die Steuerberatung und die Anwaltstätigkeit.
Klasse, siehst du, wie gut ein Gespräch ist. Das ist für mich absolut schlüssig, nachvollziehbar. Danke für den Zusatz. Wenn ich jetzt an Immobilien und, wie gesagt, an Holdingstrukturen denke, gibt es zwischen beiden Verbindungen?
Große Verbindung gibt es dort. Also sehr einfach ausgedrückt kann man sagen, ein Unternehmer, der eine Mehrzahl von Immobilien hat, hat ja die Möglichkeit, entweder das im Privatvermögen zu erwerben, was ja sehr viel getan wird. Also man hat im Privatvermögen dann, was weiß ich, 20 Immobilien, um mal ein Beispiel zu sagen. Aber man kann es auch anders gestalten. Man kann auch sagen, nein, ich bringe das ein in eine GmbH. Ob das sinnvoll ist, nochmal eine andere Frage. Da kommt ein sachlicher Bereich mit hinein, den ich jetzt gar nicht, um dieses angenehme Gespräch jetzt zu verkomplizieren, will ich den gar nicht hervorbringen. Aber man kann also sehr gut durch Unternehmen die Immobilien erwerben. Also zu uns kommen oft Leute und sagen, ich habe also diverse Immobilien im Privatbereich, ich habe aber die nächsten Investitionen jetzt vor. Ich mache mir Gedanken, ob es überhaupt sinnvoll ist im privaten Bereich oder wäre es nicht sinnvoll, das im geschäftlichen, das heißt also im unternehmerischen Bereich zu tun, in Form zum Beispiel einer GmbH. So, und das ist in vielen Fällen sehr, sehr, sehr sinnvoll. Da könnte ich auch diverse Beispiele noch dafür nennen, würde dann aber sehr ins Einzelne wiederkommen. Also das heißt, mit anderen Worten, deine Frage beantwortet, ja, es gibt also sehr, sehr große und sehr viele Überschneidungen zwischen Holdingstrukturen und Immobilien.
An der Stelle würde ich trotzdem gerne nochmal nachhaken, weil ich glaube, dass das meine Zuhörer brennend interessiert. Bist du mal so zwei bis drei Vorteile eher einer GmbH und Nachteile und nennen und dann aber auch, wann es sinnvoll ist, über Holdingstruktur nachzudenken?
Das will ich gerne tun. Also wir hatten ja ganz Anfang schon gesprochen von Vorteilen. Und ich von einem Steuerberater erwartet man gleich, dass er auf der steuerlichen Schiene ist. Ich bin eigentlich immer mehr auf der betriebswirtschaftlichen Schiene. Aber Betriebswirtschaftliches haben wir am Anfang schon abgehakt. Das ist eigentlich das sehr, sehr viel Wichtigere. Das Steuerliche ist eigentlich ein positiver Effekt, der kommen kann, nicht? Der aber immer erst an zweiter Stelle steht, nicht? Aber jetzt nehmen wir mal den steuerlichen Vorteil. Du hast ja nach Vorteilen gefragt.
Ja, genau.
Ich versuche es ganz einfach auszudrücken. In meinem privaten Bereich, wir kennen das alle, haben wir einen Höchststeuersatz, der in Deutschland ja schon sehr, sehr schnell erreicht wird. Das wird ja auch immer kritisiert. Das heißt, von 42% plus, wenn ich sage plus, meine ich Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Und da ist man sehr, sehr schnell an 45 bis 48%, um eine Größenordnung mal zu sagen. So, eine GmbH dagegen ist günstiger besteuert und zwar im Regelfall 30%, 15% Gewerbesteuer, 15% Körperschaftssteuer. Ich muss sagen, circa, weil die Gewerbesteuer ja von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen variiert. Aber 30% ist eine Denkgröße, die sehr, sehr wichtig ist. So, und jetzt kommt das Entscheidende oder etwas Wichtiges on top. Es gibt in bestimmten Fällen gibt es die Möglichkeit, sogenannte immobilienverwaltende GmbHs in Leben zu rufen. Die haben nur eine 15-prozentige Besteuerung. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, bis auf einen Punkt, der jeden brennend interessieren wird. Man wird mir sehr schnell sagen, sag mal, das kann doch nicht sein, 15% zu 45, 46%, das kann doch nicht sein. Nein, es kann auch wirklich nicht sein, denn der deutsche Staat verschenkt ja nichts, aber er tut eins, er verlagert Steuern in die Zukunft. Ne? Das heißt also, auch bei dieser Aussage will ich es einfach mal belassen. Es ist kein endgültiges Geschenk, sondern es ist eine Steuerverlagerung in die Zukunft. Und die kann sogar generationenübergreifend sein. Solange ich Vermögen und Einkünfte in einer GmbH habe, in einer Kapitalgesellschaft, es kann genauso gut eine UG sein oder eine AG sein, aber solange bin ich günstiger besteuert mit 30%, bei Immobilienverwaltenden sogar 15%. Das ist also ja ein ganz gewaltiger Vorteil.
Ja, vielen Dank, Rudolf. Im Vorgespräch haben wir uns auch unterhalten und da habe ich mir einige Kernaussagen notiert und da möchte ich gerne nochmal nachhaken. Eine Kernaussage hast du vorhin schon kurz angedacht, aber ich möchte sie nochmal in den Raum stellen. Du sagst, strukturierst du deine Unternehmen, strukturierst du dein Leben? Für mich ein wirklich sehr treffender, pointierter Satz. Bitte erläutere den nochmal ein bisschen für uns.
Ja, also man kann nach meiner Auffassung das berufliche Leben sehr gut dem privaten Leben gegenüberstellen. Bei mir ist es sogar so, dass ich keine Trennlinie meine, ziehen zu wollen, sondern beides ist ein Teilbereich des Lebens. Und wer von uns bewegt sich nicht gerne in strukturierten Gebilden, wo man, da fühlt man sich zu Hause. In nicht
Richtig.
strukturierten fühlt man sich nicht zu Hause. Man ist unsicher.
Stimmt. Also ich kann das nur bestätigen. Ich muss da mal kurz reingrätschen, weil ich sage,
Ja.
das ist ein so wichtiger Punkt, Rudolf, der, glaube ich, gerade in heutigen aufgeregten Zeiten unglaublich wichtig ist und weil das alles so einen Eventcharakter hat. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, sorry für die Unterbrechung, aber die Begeisterung, die geht manchmal mit mir durch.
Ja, aber das ist ja auch ganz richtig. Und ich finde, das ist sehr zutreffend gesagt. Also ich spüre es, jetzt kommen wir so fast ins Persönliche hinein, aber es ist vielleicht mal ganz wichtig, das doch mal zu tun. Also ich spüre es auch in meinem Berufsleben, dass Sicherheitsphasen plötzlich durch irgendwelche Störeinflüsse von außen unsicher werden, nicht? Dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Man kann auch nicht mehr gut schlafen und so weiter, bis man dieses Problem entweder gelöst hat oder aber gemanagt hat. Beides ist nicht eine Möglichkeit. Probleme kann man lösen und nicht lösbare muss man irgendwie verwalten. Man muss sie managen. Wenn einem das gelingt, hat man wieder Ruhe in seinem Leben. Und man wird feststellen, in dem Augenblick, wo man oder in den Phasen, in denen man Ruhe hat im Leben, gelingt alles Mögliche. In den Phasen, in denen man nicht hat, gelingt nichts. Ja? Das ist also ein innerer Zusammenhang. Das ist einfach da. Das ist so. So, jetzt müsstest du mir wieder auf die Spur zurück.
Ja, vielen Dank. Ich finde das toll bei der ersten Kernaussage. Die haben wir nämlich jetzt besprochen. Die heißt, strukturierst du deine Unternehmen, strukturierst du dein Leben. Die zweite Kernaussage, wo ich nochmal nachhaken möchte, ist zum BVNP. Wir sprachen vorhin schon darüber. Du sagst, Unternehmens- und Vermögensnachfolge menschlich begleiten und gestalten. Darum geht's dir. Was meinst du genau damit und wie genau funktioniert das?
Richtig. Das ist aber ein Punkt, der sich auf Vermögens- und Unternehmensnachfolge bezieht, aber auch allgemein unsere Beratungstätigkeit begleitet. Auch bei Holdings, ich komme aber auf deine Frage direkt nochmal zurück. Ich will nur die Parallelität nochmal ziehen. Also ich kann natürlich einen Job so auffassen, indem ich wunderbare und durchgedachte Verträge auf den Tisch lege und dann werden sie unterzeichnet. Ich kann es aber auch ganz anders machen. Ich kann sagen, ich begleite den Ratsuchenden vom Anfang seiner Probleme bis zur Strukturierung, über die Durchführung, bis er wieder mit dem neuen Gebilde so arbeiten kann, wie er es vorher mit dem vorherigen Gebilde konnte, nicht? Sogar noch besser eben. So, und das ist ein durchaus längerer Prozess. Da sprechen wir gerne mal ohne weiteres mal von einem Jahr, vielleicht sogar von 2 Jahren. Also so, und das ist bei der Unternehmensnachfolge, der Vermögensnachfolge ganz genau dasselbe. Das, was ich gerade eben gesagt habe, es kommen doch zunächst mal Leute mit einem Thema, was einem nicht angenehm ist, nicht? Nämlich mit seinem Aufhören aus dem Berufsleben und ja, um es drastisch zu sagen, auch mit seinem Abschied aus dem tatsächlichen Leben. Das ist ja genau das Thema. Wer möchte sich gerne mit diesen Fragen auseinandersetzen? Da ist schon eine psychische Sperre. So, und solche Leute haben dann eben Vorstellung, ich muss was tun, aber eigentlich will ich es gar nicht tun und dennoch die Frage, wie kann ich es denn überhaupt tun? So, und das heißt, es beginnt eigentlich immer mit einer ganzen Menge Gespräche, bis man denn so aufgenommen hat, was möchte eigentlich und in welcher Form möchte der Ratsuchende das denn eigentlich haben? Und dann begleitet man ihn teilweise über eine längere Zeit mit unterschiedlichen Personen, zum Beispiel auch mit Unternehmensberatern. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig dabei. Wir neigen ja, auch wenn ich das versuche, ab und an mal zur Seite zu schieben, aber wir neigen ja immer dazu, formell zu werden. Und manchmal müssen wir es ja sogar. Es geht gar kein Weg umhin. In solchen Fällen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich zum Beispiel auch dich an meiner Seite habe. Wir haben ja schon einige Projekte in dieser Art mal durchgezogen, nicht? Da muss man einfach seine Grenzen kennen, muss man sagen, bitte übernimm du das jetzt mal, nicht? Denn du hast da die bessere Ansprechmöglichkeit als ich.
Ja, und um es in meinen Worten auszudrücken, was ich so wichtig finde, um mit dieser Komplexität umzugehen und dass man immer in dieser sowohl als auch darüber hinaus Logik denkt, weil die Logik ist das eine, das ist das, was du ja auch sagst, das Fachliche und auch die Logik und die Leute in Sicherheit und Struktur zu bringen, das Sache. Dann ist die Psychologik aber auch eine Form von Logik und darüber hinaus muss man stets das Ziel im Blick behalten, was, wenn Emotionen dabei sind, sicherlich nicht immer einfach ist. Ja. Also finde ich spannend und hätte auch noch mal gerne gewusst, wie viele Leute sind denn da mit im Boot? Also dein Netzwerk, wenn wir da mal kurz drauf zu sprechen kommen. Du hast ja den Schlüssel, ich sag mal den Schlüssel in Form eines klaren Konzeptes. Da stecken ja auch, glaube ich, Jahrzehnte der Erfahrung drin und Expertise. Und du führst viele Gespräche, aber wie kann man sich das vorstellen? Wer ist, wie viele Leute sind dann da, wenn man es mal in einem ganz konkreten Fall sieht, beteiligt?
Das kann man so gar nicht sagen, aber eins
Aha.
kann man zumindest sagen. Kann man sagen. Die Kontaktaufnahme zu uns erfolgt normalerweise durch ein normales Telefonat oder durch eine E-Mail an unsere Adresse. Dann gibt es einen ersten Videotermin, das ist ein mehr oder weniger Kennenlerntermin. Da, bei diesem Termin sind, um es mal mit Anzahlen auszudrücken, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht aber auch nur eine Person. Denn da geht es ja zunächst einmal nur festzustellen, hat man gemeinsame Drähte und kann der eine mit dem anderen zusammenarbeiten, ja oder nein. Und so ein bisschen was Fachliches auch aufzunehmen. Das sind so Gespräche, die sich irgendwo im Bereich zwischen Dreiviertelstunde bis eine Stunde abspielen. Wenn man denn sagt, das hat mir eigentlich alles ganz gut gefallen, dann sagen wir, pass auf, also damit wir einen Schritt weiterkommen, das, was wir jetzt so ganz grob besprochen haben, schreibt mir das doch mal in Form einer E-Mail, am liebsten in Form eines Organigramms, nicht? Also sag mir mal ganz einfach, wie viele Firmen hast du in Form eines Organigramms, wie viele Grundstücke hast du, was sind eigentlich deine Ziele, was möchtest du gern erreichen? Und dann kommt irgendwie so zwei Seiten E-Mail kommen dann an. Da setzen wir uns dann mit zwei oder drei Leuten zusammen, nämlich die müssen dann schon sein aus dem anwaltlichen Bereich, aus dem steuerlichen Bereich und aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und dann haben wir zunächst mal ein grobes Konzept und sagen, pass mal, es könnte vielleicht so in der und der Richtung funktionieren. Dann kommt es zu einer weiteren Videokonferenz. So, und bis dahin ist auch noch keine Honorarfrage zu klären. Das betrachten wir als ja, Akquise, nenne ich es mal ganz einfach. Ne?
Das heißt Vorleistung. Ihr geht da in
Richtig, das ist eine
Vorleistung. Ja.
Vorleistung, eine Vorleistung. Ne? So, und dann stellen wir ein Konzept vor und sagen, so ungefähr könnte das aussehen. Wir sehen, wie finden Sie das? Ne? So, und wenn einer sagt, ach, das im Prinzip finde ich das eigentlich ganz gut, dann müssen wir sicherlich noch sehr, sehr viel feilen und ins Einzelne gehen, aber das finde ich schon mal ganz prima. Dann stellen wir ihm eigentlich die Frage. Willst du mit uns weitermachen, ja oder nein? Ne? Und wenn er sagt, ja, ich möchte mit euch weitermachen, dann sagen wir, ja, okay, dann lass uns jetzt die Honorarfrage mal klären. Die wird dann aber auch so geklärt, dass sich beide Seiten darauf verlassen können. Und dann geht es schrittweise weiter. Und dann kann es zu eine Anzahl von beteiligten Personen führen, die man gar nicht mehr abgrenzen kann. Ich habe zum Beispiel in jüngster Zeit, das soll aber nur ein Beispiel sein, mehr bitte nicht, mit Kunstsammlungen zu tun. Da kommen ja ganz andere Themen plötzlich vor. Ich weiß es nämlich, dass Kunstsammlungen von dem Patriarchen, wenn ich es mal so ganz einfach sagen darf, nicht? Der hat da mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr viel Geld eine Kunstsammlung aufgebaut. Inzwischen liegt sie im Keller und verstaubt, nicht? Hat gar keinen Sinn mehr, außer dass es monatliche Kosten verursacht, der Lagerung. Und das war es dann auch schon. Und dann kommen nachher die Erben und die verscherbeln das alle weit unter Preis. So, und da kommen jetzt natürlich ganz andere Überlegungen. Kann man das über Galerien vermarkten? Kann man möglicherweise aber auch um die Interessen des Erblassers, so muss man denn ja schon sagen, zu wahren, zum Beispiel Museen anbieten, die das ausstellen. Sowas findet man ja, jeder Museumsbesucher sieht das, indem dort irgendwelche Kunstgegenstände ausgestellt sind, wo drin steht, das ist eine Gabe von dem und dem. Nicht? Also das aus einer privaten Kunstsammlung kommt das im Grunde genommen. So, da kann man sich vorstellen, warum habe ich dieses Beispiel jetzt genannt? Da sind natürlich Rechtsanwälte nicht mehr so richtig an Bord, da sind auch nicht mehr so richtig Steuerberater an Bord, Unternehmensberater eigentlich auch nicht so richtig. Aber da muss man denn Kontakte zu Galerien oder zu Kunstsachverständigen aufnehmen. Ne? Das haben wir also, und dadurch wird das Netzwerk also größer, je nachdem, um was für Vermögen es geht, was hier in der Überlegung ist.
Das ist ein tolles Beispiel. Vielen Dank, dass du das Beispiel mal mit eingebracht hast, weil jetzt ist das sehbar und auch nachvollziehbar. Und mir fällt gerade spontan auf, dass es auch viel, viel, viel konkreter ist, nämlich das Thema Netzwerk dahingehend die Bedeutung klar zu machen. Und die Hörer können ja auch gerne auf die Homepage von dir gehen oder von euch, weil da sieht man auch schon, was ihr wirklich für ein Netzwerk habt und dass ihr euch die Experten ja auch immer hier wirklich gezielt mit ins Boot holt. Und an dem Beispiel sieht man eben, wie wichtig das ist, wenn man unterschiedliche Themen, ob Kunst oder auch andere Bereiche anpackt, dass man da dann einfach ja in der Situation gleich das Richtige aufs Richtige zugreifen muss. Also für mich ist das unglaublich interessant. Komme ich mal zu dem Motto, und zwar zu meinem Motto und meinem Transformationsangebot für mich und meine Kunden. Und das lautet ja, Erfolg darf leicht sein. Und du hattest einmal gesagt im Gespräch, im Vorgespräch auch, du propagierst diese Lebensmaxime mit Vehemenz. Was bewegt dich dazu?
Also schon bevor wir uns kennengelernt haben, und wir kennen uns ja nun schon eine erhebliche Zeit,
Ja.
habe ich immer die Auffassung vertreten, dass nur mit Spaß es funktioniert. Ohne Spaß bleibt es Krampf, und wird, ja, bringt nicht richtig Freude, nicht? Wir sind aber auf der Welt, um Freude zu haben, und das bitte auch im Job. Und es geht nämlich. Und du hast im Grunde genommen dieses Motto nur noch mal in richtige Worte gefasst. Also du hast es von dir natürlich, aber ich habe diese Auffassung auch schon immer vertreten. Und insofern passte das eigentlich ganz gut zusammen. Und deswegen kann ich auch dein Motto voll unterstützen.
Das freut mich sehr und vor allem, weil es auch so toll ist zu sehen. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie man so gut auch in Kooperation und Kollaboration gehen kann, wenn man Logik und Psychologie passend verbindet. Und dieses Thema, dass man Erfolg wirklich leicht erfolgen lassen kann, der Kopf ist da ja immer gerne skeptisch, aber gleichzeitig sage ich mir immer diese innere Bremse, dass es wirklich eben in Richtung Motor Lebensfreude geht, dass man wirklich Gas geben kann. Da sind wir dann wieder bei was Mentalen und Psychologischen. Und wenn man das zusammenbringt und sich bei schwierigen, komplexen Fragestellungen, wie zum Beispiel jetzt Holding, dann jemanden reinholt, der sagt, das kriegen wir hin. Und dann kommt der Einzelne aufgrund von Sicherheit wieder hin, dass er sagt, Mensch, ich fühle mich wieder sicher. Ich traue mich auch wieder mehr Gas geben. Und wenn es dann doch mal psychologisch oder mental hakt, gibt es da auch eine Möglichkeit. Und das finde ich dann so lebbar. Und das, ich freue mich wirklich, dass wir da auch drüber sprechen. Und weil ich glaube, manchmal habe ich so meine Zweifel, ob wir nicht die meisten nicht zu kognitiv dieses Thema schnell wegwischen, so nach dem Motto, ja, schön wär's, aber diese Kalendersprüche, die habe ich über.
Ja, da hast du ja durchaus recht. Und dass diese Zweifel von Zeit zu Zeit kommen, ist ja auch völlig normal. Denn unser Leben verläuft eben nicht nur positiv
Richtig.
mit einer Kurve nach oben, nicht? Auch Einbrüche gehören dazu.
Ja.
Und die gehören auch positiv dazu, denn ohne Einbrüche sind ja die guten Seiten des Lebens gar nicht erkennbar. Also insofern, jeder Abschwung beinhaltet sehr, sehr viel Positives. Nämlich, wenn man das Wellental durchschritten hat, kann man das sehr viel besser genießen, aber auch umsetzen.
Ja, richtig, stimmt. Sehe ich auch so. Und an der Stelle kann ich übrigens, hatte ich jetzt gar nicht geplant, aber einen kleinen Werbeblock machen. Das ist der Grund, warum ich das Buch Erfolg darf leicht sein mit dem Untertitel Weichen bewusst stellen jetzt herausgebe. Weil es nämlich genau der Punkt ist, dass man sich klar machen muss, die Weichen müssen, also sollten auf dieses Thema gestellt werden, damit der Fokus auf Erfolg darf leicht ist. Wie du nämlich richtig sagst, die Hochs, die Tiefs, die werden kommen. Das geht gar nicht anders. Aber wenn man immer wieder den Fokus hat, dass man die Weichen vorab richtig stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder in die Bahn kommt, aus der man manchmal rausfliegt, höher, als wenn man sie nicht gestellt hat. So ist so meine Überzeugung. Rudolf, jetzt habe ich noch eine Bitte. Darf ich dir auch mal nicht steuerliche Fragen noch stellen, die ich
Selbstverständlich.
spontan habe? Weil mich würde nämlich
Selbstverständlich.
auch super, das freut mich, danke dir. Weil mich interessiert nämlich auch mit Blick in die Presse. Ja, da lese ich ja und viele Menschen, dass der frühere exzellente Wirtschaftsstandort Deutschland stark an Attraktivität und Strahlkraft verloren hat. Siehst du das auch so?
Also, ja, das sehe ich auch so.
Und was sind denn die Gründe dafür? Gibt es da auch Fakten?
Ja, die Gründe sind nach meiner Auffassung, dass die gesamte Struktur der Gesellschaft sich verändert hat. Sowas ist ja ein generationenübergreifender, langfristiger Prozess. Und jetzt muss ich aufpassen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, nicht in die Lobhudelei der Vergangenheit zu verfallen und das Gegenwärtige zu verdammen. Das ist natürlich auch Unsinn. Das will ich auch gar nicht. Aber es gab schon in der Vergangenheit doch manche Werte, die heute in der Gesellschaft an Bedeutung verloren haben, weil sie einfach von der Schule, von dem Elternhaus und von der ganzen Gesellschaft nicht mehr so gelebt werden. Und da denke ich mal, stammt ein großer Teil dieser Misere her. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, wir sind ja nach wie vor ein starkes Land, nicht? Wir sind meinetwegen, wenn ich das mal eine Parallelität zu dem ziehe, was wir vorher besprochen haben, sind wir vielleicht gerade mal in einem Wellental, wie auch die Börse mal in ein Wellental gerät. Das hindert aber nicht, wieder aufzusteigen. Ne? Ja, man merkt ja auch schon, dass die Wählerstimmung, das Wählerverhalten ein anderes geworden ist. Und das zeigt eben, wir wollen aus dem Wellental wieder raus. Wenn wir da raus sind, also habe ich gar keine Sorgen, dass Deutschland wiederum ein sehr starker Standort sein wird. Ne? Da
Welche
werden wir.
Maßnahmen würdest du denn empfehlen, um da möglichst rasch wieder rauszukommen? Und auch in der Zeitlinie, was ist deine Vermutung? Wie lange wird das dauern?
Ja, wie lange es dauern wird, hängt natürlich immer davon ab, wie schnell, kurzfristig und wirksam die Gegenmaßnahmen politisch ergriffen werden, nicht? Das weiß man natürlich nicht. Aber sowas dauert natürlich schon eine gewisse Zeit. Also meine Überlegung ist ja die, wir müssen mehr Marktwirtschaft haben und mehr von diesem Unterstützergedanken wegkommen. Ja, das heißt also, wir müssen diese Anspruchsgesellschaft, die immer nur die Hände offen hält, in welchen Bereichen auch immer, im Gesundheitswesen und wo auch noch, da sollten wir schon, dem müssen wir schon einen Riegel vorschieben, um dann der unternehmerischen Entscheidungsfreude wieder mehr Platz zu lassen.
Ja, und du sprichst mir da auch ein Stück weit aus der Seele, weil meine bewusste Entscheidung, mich ja sehr früh selbstständig zu machen, die lag an der Erkenntnis. Jetzt kannst du natürlich das belächeln, weil du sagen kannst, naja, die kann man ja gar nicht haben, aber das ist vielleicht so wie was, wenn man kritisch wohin schaut und dann abwägt, das ist eigentlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wem traue ich was zu lösen und wo sehe ich die eigentliche Aufgabe einer Institution? Da war mir immer klar, also das Risiko ist zwar hoch, wenn ich eine Selbstständigkeit gehe, weil es viele Unbekannte gibt, aber ich traue eben gar nicht, ich habe nicht dieses Urvertrauen in einen Staat, dass der mich dann unterstützt und dann würde ich ja, und selbst wenn er es täte, komme ich in eine wahnsinnige Abhängigkeit. Und dann habe ich immer so mir überlegt, also wenn man wirklich finanziell unabhängig sein will und auch unabhängig im Geist sein will und Demokratie leben will, da sind wir natürlich beim ganz anderen Thema, wo ich jetzt auch nicht das zu stark vertiefen will, aber Freiheit hat eigentlich immer damit zu tun, dass man in Rahmenbedingungen erlebt, die einen machen lassen und die dafür sorgen, dass man eben, sagen wir mal, Gas geben kann. Und dafür ist aus meiner Sicht der Staat zuständig, dass er ordentliche Rahmenbedingungen stellt für Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass ein Staat wirtschaftliche Probleme löst.
Nein, genau, das sehe ich ganz genauso. Das kann ich nur unterstreichen. Und der Staat hat eben andere Funktionen. Er hat Funktionen, in den Bereichen tätig zu sein, in denen die Marktwirtschaft nicht mehr zu den richtigen Ergebnissen führt. Wirtschaftlich sagt man externe Effekte dazu, nicht? Also dass solche Dinge, die von der Marktwirtschaft nicht zu lösen sind. Also ich sage mal Schulwesen, nicht? Wie soll ich den Erfolg eines Schulwesens messen? Das kann ich eben nicht. Infolgedessen ist das schon eine staatliche Aufgabe. Und die erfüllt ja auch der Staat in Deutschland sehr, sehr gut, muss ich mal sagen. Auch wenn man über das Schulwesen vielleicht hier und da mal mäkelt. Und es gibt ja an jedem auch was auszusetzen. Das ist ja auch ganz normal. Aber wenn ich das mal vergleiche mit anderen Staaten, soweit ich es vergleichen kann, ich bin ja nun nicht so weit gereist, dass ich das für mich in Anspruch nehmen könnte, eine allgemeine Aussage dafür zu treffen. Aber dann ist in Deutschland das Bildungswesen ja nun schon mal doch sehr, sehr gut, auch wenn es vielleicht besser sein könnte. Aber es ist ja schon mal sehr gut. Und das ist natürlich tatsächlich staatliche Aufgabe. Nein? Aber immer da, wenn sich der Staat zum Beispiel in wirtschaftliche Dinge hineinmischt, um irgendwie Arbeitsplätze zu sichern oder so, das ist etwas, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Das führt nie zu einem guten Ergebnis, nie. Nicht? Selbst dann, ich könnte sogar Ergebnisse nennen, wo man sagt, da war es ja doch erfolgreich. Ja, aber das ist dann nicht erfolgreich per se, sondern ganz einfach, weil es in diesem Fall mal geklappt hat. Nicht? Trotzdem gibt es hier durchaus Möglichkeiten, dass auch mit staatlicher Beteiligung zu machen. Nämlich, ich bin großer Verfechter davon, staatliche Beteiligungsgesellschaften ins Leben zu rufen, nicht? Wo die der Staat mit Geld ausstattet, und zwar mit so viel Geld ausstattet, wie er auch hätte, wenn ein Unternehmen also ein großes Unternehmen, also wir hatten ja die Bankenprobleme zum Beispiel mal gehabt, nicht? Da kommt die Überlegung, die kann man ja nicht pleite gehen lassen. Ja, der Meinung bin ich vielleicht auch. Wir haben gar nicht mal unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber die Frage ist, ob der Staat es retten soll oder ob der Staat nicht sagt, wenn die pleite gehen, dann kostet das so viel, dann ruft das so viel soziale Kosten nach sich. Die kann ich besser in eine Beteiligungsgesellschaft hineinstecken. Und diese Beteiligungsgesellschaft soll aus rein wirtschaftlichen Überlegungen sehen, ob sie ein Unternehmen rettet, ja oder nein. Denn dann kommen wieder wirtschaftliche Überlegungen damit hinein.
Ja.
Aber das ist ein sehr, sehr, sehr weites Thema, sag ich mal.
Ja, das ist ein weites Thema, das wir übrigens gerne auch mal in einer weiteren Folge vertiefen können. Und es klingt für mich sehr logisch, was du sagst, und auch schlüssig. Und ergänzend psychologisch wäre es auch mal zu überlegen, wir sind ja auch, wir lernen immer über Vorbilder. Und wenn Unternehmer, auch mittelständische Unternehmer, immer sehen, dass andere immer nur die Hand aufhalten, wenn es kracht, die Banken, und sie kriegen was, dann ist das natürlich extrem demotivierend und auch unfair, wenn man das dann immer vor Augen geführt bekommt. Ich fasse aber an dieser Stelle zusammen. Wie gesagt, können wir gern anderes Mal vertiefen. Ich fasse an der Stelle zusammen. Wir sprachen heute über das spannende Thema Holding. Wir wissen jetzt, worum es hier bei Holding geht und vor allen Dingen, wie wichtig die Strukturierung ist, weil Strukturierung des eigenen Unternehmens einfach Sicherheit gibt. Es ist ein komplexes Feld. Wir haben erfahren, dass du hier der Experte bist und dieses komplexe Feld ganz gezielt mit dem eigenen Konzept angehst und das auch mit deinem Netzwerk, das man sich auch auf deiner Homepage einmal näher anschauen kann, ganz aktiv und vor allen Dingen auch gut strukturiert und begleitend, wertschätzend unterstützt, sowohl logisch begleitest als auch psychologisch im Sinne von, dass du dir ja auch eben mentale Experten mit reinholst. Lebensfreude ist der Motor. Und das war für dich schon immer so, dass der Spaß und die Freude an dem, was man macht, wichtig ist. Du sagst, wir haben über Unternehmensnachfolge gesprochen, die gelingt gut, wenn man Holdingstrukturen als ja, generationenübergreifendes Vehikel begreift. Aber es geht nicht nur um Unternehmensnachfolge, sondern Holdingstrukturen ist generell eine sehr gute Lösung. Und wir haben auch an einem schönen Beispiel von Kunst, was man dann damit macht, auch mal auch gesehen, worum es hier wirklich geht. Ich habe jetzt die Bitte, schließ du gerne ab. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank. Es war sehr informativ und freue mich schon, wenn wir irgendwann einmal wieder das Thema fortsetzen.
Herzlichen Dank, Astrid. Ich verabschiede mich in meinem und auch in deinem Namen von den Interessenten und Zuhörern. Und wenn Sie dieses Gespräch überzeugt hat, wenden Sie sich gerne an uns. Sie finden uns im Internet, Dr. Lüders und Partner MBB, oder wenden sich an Frau Göschel. Denn ich hatte ja schon gesagt, dass diese Tätigkeiten, die hier abverlangt werden von Kunden, die Zusammenarbeit von Unternehmensberater, also sprich Frau Göschel und Rechtsanwalt und Steuerberater bedingen. Also es ist egal, wen Sie letztlich anrufen, tun Sie es nur einfach.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.